Die Macht der Sucht. Junge Drogentote und die deutsche Drogenpolitik. Ein Feature von Egon Koch.
Dankwartweg.
Der Dankwartweg, ja. Ja, da hat er dann sein Fahrrad angebunden und abgeschlossen.
Ilse Blankenhorn ist auf dem Weg zum Leichenfundort ihres Sohnes Matthias. Am Rand von Ludwigshafen-Edigheim, hinter ein- und zwei Familienhäusern mit Gärten, geht sie auf einen Spielplatz zu. Eine runde Grasfläche bildet sein Zentrum, umringt von einem gepflasterten Gehweg.
Sie müssen sich vorstellen, der Spaziergänger hat ihn gefunden. Dann kam THW, Feuerwehr, Rotkreuz, der Notarzt, alles hierher. Ja, und dann war es so um Mitternacht. Sogar so, dass man noch nicht immer genau sagen kann, ist es der 13. oder der 14. gewesen, weil es genauso um Mitternacht diese Todeszeit festgestellt wurde.
13., 14., welcher Monat?
September. September 2005, ja. Die neue Ehefrau meines Mannes hat mich angerufen, nachts um 2:30. Ich sage, Ingrid, was ist? Was wird sein? Der Matthias ist gestorben. In diesem Ton. Ich sage, was? Ja. Nachdem ich diesen Anruf hatte, bin ich erstmal in den Keller gegangen, weil ich hatte den Abend zuvor noch eine Waschmaschine mit Wäsche angeworfen und habe diese Waschmaschine ausgeräumt und habe gesagt, der Matthias ist tot. Der Matthias ist tot? Nee, ne? Also, ja, erst einmal überhaupt nicht begriffen, ja. Ich sagte, Matthias ist tot. Und ich weiß es noch alles wie heute. Hab die Wäsche raus und hab die Wäsche auf die Wäscheleine gehängt. Ja.
Gleich rechts hinter dem Zugang zum Spielplatz steht eine einzelne Bank neben dem Sandkasten.
Die Bank steht immer noch. Da ist er runtergefallen und hat hier neben gelegen. Und am nächsten Morgen hier war alles schön. Hat man noch gesehen, wo er gelegen ist. Da war noch der Abdruck vom Körper, alles war noch da. Und sie haben noch versucht zu reanimieren. Aber das Hirn war schon nicht mehr versorgt. Das war Gas. Das war ganz normales Feuerzeuggas. Ich war lange nicht hier und wenn ich jetzt hier bin, dann ist es so, als wäre das jetzt gestern gewesen. Das reißt die alten Wunden richtig wieder auf, ja.
Matthias stirbt mit 23 Jahren. Auf seinem Computer hat er ein Testament hinterlassen.
Da stand drauf, er will alle Drogen dieser Welt ausprobieren und er wusste, wie riskant es ist. Und er hat sich sogar die Überlegung gemacht, was tue ich meiner Mutter an? Und trotzdem.
Etwa 4 Millionen Menschen konsumieren in Deutschland Cannabis. Mehrere hunderttausend Kokain. Rund 166.000 sind von Opiaten abhängig. Dazu kommt der Konsum von synthetisch hergestellten Partydrogen, wie MDMA, auch Ecstasy genannt, Speed, Kokain oder Legal Highs. Laut dem letzten im November 2020 veröffentlichten Jahresbericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung steigt der Drogenkonsum an.
Die Corona-Pandemie hat manche Entwicklungen noch weiter akzentuiert, unabhängig aber auch von der Corona-Pandemie, also bereits im Jahr 2017, 2018, 2019 haben wir gesehen, dass der Trend junger Menschen neben dem Cannabis auch stimulierende Substanzen deutlich angestiegen sind. Das zeigen ja auch die epidemiologischen Untersuchungen in Deutschland. Der Trend geht dorthin, Speed, Ecstasy und teilweise auch Kokain verstärkt einzunehmen.
Professor Rainer Thomasius leitet das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf. Etwa 70 Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen, Pädagogen, Sport- und Ergotherapeuten behandeln pro Jahr 1600 Menschen. überwiegend cannabisabhängige Jugendliche und erforschen parallel dazu neue Methoden der Suchtprävention.
Wir sehen es mit großer Sorge, weil sowohl die Stimulantien wie auch natürlich die Opioide auf der einen Seite ein sehr hohes Suchtpotenzial haben und auf der anderen Seite aber auch Todesfälle durch diese Substanzen ausgelöst werden können. Bei den Stimulantien geht es ja um Hirnblutungen, Hirninfarkte, früh auftretende Herzinfarkte, vor allen Dingen so im mittleren Lebensalter.
Opioide sind synthetisch hergestellte Substanzen mit einer morphinähnlichen Wirkung. 2020 wurden hierzulande 1581 drogenbedingte Todesfälle registriert, zumeist langjährige Drogensüchtige. Ein Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr.
Sein Freund findet am 1. Oktober 2020 A in der gemeinsamen Hamburger Wohnung. Tot mit 21 Jahren. Nur 5 Wochen haben sie zusammengelebt. Die Eltern von A wollen nicht erkannt werden, deshalb werden ihre Aussagen nachgesprochen.
Er hatte einen Studienplatz. Er hatte einen Job, um sich sein Studium zu finanzieren und hatte auch... Also finanziell war er abgesichert. Auch durch uns. Und durch seine Großmutter. Er war in Therapie. Da waren wir auch ganz froh, dass er seit Frühsommer einen Therapieplatz gefunden hatte. So hatten wir das Gefühl, Mensch, das sind alles gute Voraussetzungen für einen Start in ein selbstständiges Leben. Und als er im August 2020 ausgezogen ist, fühlten wir uns auch befreit.
Kurz vor seinem Tod hat A. Heroin auf Blech geraucht.
Heroin ist das bekannteste halbsynthetische Opioid.
Der Vater?
Man besorgt sich ein Stück Aluminiumfolie. Dann tut man Heroinpulver da drauf und erhitzt das mit einem Feuerzeug. Und diese Dämpfe, die atmet man ein. Das wird im Internet als ungefährlicher dargestellt, weil man sich nicht mit HIV infizieren kann. Ist aber letztendlich genauso gefährlich. Und man kann es ganz schwer steuern, weil das Lungenvolumen ist sehr groß. Und dadurch kann es sein, dass man zu viel einatmet. Und unser Sohn ist ja dann auch an dieser Vergiftung gestorben.
In der Nacht zum 2. Oktober 2020 klingelt die Hamburger Polizei die Eltern aus dem Bett und überbringt die Todesnachricht. Die Mutter von A fragt sich, weshalb sich junge Menschen der großen Gefahr aussetzen, abhängig zu werden, zu sterben.
Sie nehmen das Risiko auf sich und sagen, okay, ich werf mir jetzt die Pille ein, scheiß drauf. Das ist letztes Mal gut gegangen. Und Jugendliche ticken ja auch anders. Die erfassen ja gar nicht so diese Dimension wie Ältere. Die wollen ja jetzt nur in diesem Augenblick einfach Party haben.
2010, mit 13 Jahren, kommt P. in einem Ort nahe Magdeburg zum ersten Mal mit Drogen in Berührung, erzählt seine Mutter Karin Heller, die eigentlich anders heißt. Auch sie möchte anonym bleiben. 2015 stirbt ihr Sohn P. an einer Überdosis der sogenannten Legal Highs mit 18 Jahren.
Das sind synthetische Cannabis-Abkömmlinge, die aus dem Ausland hier rüber schwappen und in Form von bunten Tütchen übers Internet und unter jeder Ladentheke, wenn man es weiß, wo erhältlich sind. Und die sind stark verunreinigt. Man weiß nicht, was da drin enthalten ist, wie viel Chemie da wirklich drin ist. Und das hat meinem Sohn am Ende das Leben gekostet. Und also die Einstiegsdroge war definitiv Cannabis.
Vor Cannabis kommt immer Tabak oder und Alkohol. Das sind sozusagen die Startdrogen, die man ja auch ernst nehmen muss als Drogen.
Widerspricht Dr. Heino Stöver, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences und geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung Frankfurt und Vorstandsvorsitzender von Akzept e.V., dem Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik.
Dass er ganz normal Zigaretten raucht irgendwann, das haben wir natürlich gerochen, das haben wir mitbekommen. Ja gut, da waren wir auch nicht erfreut drüber, aber Die Kinder probieren sich aus in dem Alter auch, ja, so mit 13, Pubertät. Da schiebt man dann auch gerne mal viel drauf, aber es wurde mehr.
Aus der Phase des Ausprobierens schlittert P. wie andere junge Menschen in die Sucht. Nach Schätzungen entwickelt fast jeder 10. Cannabiskonsument eine Abhängigkeit. Rainer Thomasius.
Wir sehen einen deutlichen Anstieg der Psychosen, der Angststörungen, der Depressionen. Wir sehen bei den Jugendlichen eine Störung der altersgerechten Entwicklung, eine Störung vor allen Dingen auch im Bereich der Hirnentwicklung mit der Folge von Konzentrations-Aufmerksamkeitsstörung.
Cannabis erzeugt die Psychose nicht, kann sie aber auslösen. Der Vater von A. hat es bei seinem Sohn erlebt.
A. hatte ja die erste Psychose im Alter von 15. Die war aber durch Medikamente, durch Hustensaft und Antibiotika ausgelöst. Die andere Psychose, das war eine Cannabis-induzierte Psychose. Genommen haben vermutlich alle was mit Cannabis. Aber ich glaube, dass die anderen oder viele von den anderen es besser unter Kontrolle gekriegt haben und vor allen Dingen nicht abgerutscht sind ins Heroin. In die schlimmsten Drogen.
Cannabis hat in einigen Fällen eben zu Heroin geführt oder zu potenteren Drogen. Aber eben nur in wenigen oder in einigen Fällen. Und das Cannabis selbst dafür verantwortlich zu machen, dass es einen bestimmten Weg geht, so einfach ist es ja nicht. Sondern zum Cannabis muss man in bestimmte Freundeskreise rein oder in bestimmte Kreise, die dann überhaupt Heroinzugang haben, Heroin applizieren oder injizieren können. Dazu braucht es ein bisschen Know-how. Also so ganz einfach und linear verlaufen diese Karrieren ja nicht.
Eines wisse man aber, dass nämlich Kinder von drogenabhängigen Eltern, vor allem von drogenabhängigen Müttern, ein besonders hohes Risiko haben, später selbst abhängig zu werden.
Laut Drogenbericht der Bundesbeauftragten leben in Deutschland ca. 3 Millionen Kinder mit mindestens einem suchtbelasteten Elternteil. Damit ist jedes 4. bis 5. Kind betroffen. Der Großteil davon, ca. 2,65 Millionen Kinder, lebt in einem Haushalt mit alkoholkranken Eltern. Ca. 40.000 bis 60.000 Kinder haben Eltern, die illegale Substanzen konsumieren.
Eine zweite Ursache sind natürlich der Mangel an Alternativen in Bewältigungsformen von Krisen. Also ich nehme diese Substanzen praktisch als ein Medikament, um etwas anderes zu bewältigen oder überhaupt in der Lage zu sein, etwas anderes zu machen.
Karin Heller, die Mutter von P.
war auch ein sehr feinfühliger Mensch. Und ich denke schon, dass er auch Ängste und Selbstzweifel hatte. Und in gewisser Weise das damit auch kompensiert hat. Das muss so 2014 circa gewesen sein. Da hat er mir mal gesagt, dass er LSD konsumiert hat. Das hat er auch, also er hat wirklich fast alles ausprobiert. Und ich war fassungslos und habe dann bloß gefragt, warum? Was ist deine Veranlassung, was ist der Grund, warum nimmst du das? Und er meinte dann zu mir, Mutti, das müsstest du mal probieren, die Welt ist einfach nur schön bunt. Ja. Und ich habe Jahre nach seinem Tod, also er hat immer so gezeichnet, ich habe so ein Buch von ihm, da hat er immer so drin gezeichnet. Und irgendwann blätterte ich das mal durch und da fand ich so einen Spruch da drin und da stand dann, High sein heißt frei sein.
Über 30 Jahre arbeitet Rainer Thomasius, Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters in Hamburg, mit Abhängigen. Bei 10- bis 12-Jährigen erkennt er Risikofaktoren für eine spätere Suchterkrankung.
Die sind geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Bei den Mädchen geht es mehr um intrusive Auffälligkeiten wie Ängstlichkeit, Depressivität, Selbstunsicherheit, negatives Selbstbild, früh auftretende Essstörungen. Bei den Jungen mehr um die expansiven Verhaltensauffälligkeiten, früh auftretende Aggressivität, das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom ist so ein Risikofaktor.
Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt in Kürze dann Limburg Süd. Der Ausstieg ist dann für Sie in Fahrtrichtung rechts.
Hallo.
Genau, Frau Cigale, Sie sind der Herr Koch. Hallo, ja, Herr Koch. Hallo. Ich stehe hier vorne am Parkplatz.
Danke, danke fürs Abholen.
Ja, gerne, weil das wäre ein bisschen kompliziert. Also wir wohnen so ein bisschen außerhalb im Grün, wo es schön ruhig ist. Das sind so, ich glaube, knapp 20 Kilometer.
Mein Sohn heißt Kevin Jülich, war 27, wo er gestorben ist, am 23.08.2019 im Klinikum Hanau. Also was ich im Obduktionsbericht gelesen habe, da stand halt immer wieder Intoxikation, ja, was heißt Vergiftung. Also er hatte mehrere Substanzen zu sich genommen, hatte Alkohol getrunken und hat Tabletten genommen.
Mama, es ist Zeit, dir mal Danke zu sagen für deine Art und all deine Taten. Ich hatte im Leben oft Höhen und Tiefen. Du warst für deinen Sohn da, egal wie viel mich verließen.
Mutterherz. Den Rap hat Kevin für seine Mutter komponiert und gesungen.
Nach der Schule war Kevin ein ziemlich schwieriger Mensch. Also er hatte ADHS mit Hyperaktivität. Ja, dann ging das eigentlich so, dass Kevin auch die Schule abgebrochen hat. Dann hat er aber nochmal im Nachhinein, wo ich dann mit ihm geredet habe, hat er dann nochmal den Abschluss nachgemacht. Ja, er war halt nicht konstant in vielen Sachen. Ja, hat damals als Jugendlicher, das weiß ich, immer mal Hasch geraucht.
Wenn diese sehr persönlichen Risikokonstellationen in Berührung kommen mit personenfernen Risiken, wie das Aufwachsen in ebenfalls konsumierenden Peers, gleichaltrigen Substanzmissbrauch in der Herkunftsfamilie, dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich aus einem experimentellen Konsum im Jugendalter, sei es Alkohol, sei es Cannabis, seien es andere psychotrope Substanzen, sehr rasch ein schädlicher Gebrauch, ein regelmäßiger Gebrauch bis hin zur Abhängigkeit entwickelt.
Ich war 14 Jahre mit Kevins und Steffis Vater zusammen gewesen. Es hat früh angefangen, also eigentlich kurz nach Kevins Geburt, dass er gewalttätig mir gegenüber geworden ist. Hat viel getrunken, der Vater auch. Hat auch Drogen konsumiert, der Vater.
In der Zeit häuslicher Gewalt lebt Melanie Cigale mit Kevin und ihrer Tochter Steffi am südlichen Rand des Westerwalds im mittelhessischen Hadamar. Unter starkem Alkoholeinfluss neigt später auch Kevin zu Gewalt.
Ich bin dann komplett weggezogen. Kevin ist zu seinem Vater gezogen. Ja, und hat halt da sein Leben gelebt. Wir hatten guten Kontakt. Wir haben uns auch jedes Wochenende gesehen. Aber er ist dann zweimal in eine schlimme Schlägerei reingekommen, wo er auch zwei Haftstrafen für hatte. Einmal in Limburg, eine kurze, und einmal dann in Wiesbaden. Ich glaube, da war er knapp 2 Jahre da. Da dürfte er so 23 oder so gewesen sein. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn er eine Perspektive haben möchte, wenn er aus der JVA rauskommt, dann soll er am besten aus Hadamar weggehen, weil das hier ein schlechter Umkreis für ihn ist, schlechte Freunde und so weiter. Wo er dann entlassen wurde, ist er dann direkt nach Maintal, habe ich dann eine Wohnung gefunden. Ja, und seitdem, ich glaube fast 4 Jahre. 3, 4 Jahre hat der Kevin da gewohnt und so lange haben wir eigentlich so ein enges Verhältnis, so, dass er immer hochkam, dass wir uns jeden Tag gesehen haben, dass wir zusammen gearbeitet haben.
Haben deutsche Drogenpolitik und Gesetzgebung das Potenzial, junge Menschen vor Abhängigkeit oder gar dem Tod zu bewahren? Daniela Ludwig, CSU, ist seit September 2019 die Drogenbeauftragte der Bundesregierung.
Ich finde, dass es insbesondere bei Alkohol und Tabak, also den Drogen, die die Jungen auch leicht greifbar haben, weil sie legal sind und damit verfügbar sind, dass es uns da sehr gut gelungen ist, jedenfalls die Zahl derer, die früh Alkohol trinken und die Zahl derer, die mit Rauchen beginnen in jungen Jahren, deutlich zu reduzieren in den letzten 15 bis 20 Jahren. Also es gab noch nie so wenig Jugendliche wie jetzt, die zu rauchen beginnen. Das ist ein enormer Erfolg der Präventionsarbeit.
Die deutsche Drogenpolitik ist Ländersache. Sie basiert auf 4 Säulen. A.
Suchtprävention.
B.
Beraten und behandeln. Hilfen zum Ausstieg.
C.
Schadensreduzierung,
D.
Angebotsreduzierung und Strafverfolgung.
Die Angebote, die wir zur Prävention und zur Frühintervention machen, machen wir zusammen mit den Kreisen, kreisfreien Städten in Hessen.
Kai Klose, Bündnis 90 Die Grünen, hessischer Sozial- und Integrationsminister.
Wir haben ein flächendeckendes Netzwerk von Unterstützungsfachstellen für Suchtprävention. Wir haben die Hessische Landesstelle für Suchtfragen, die ganz viele Projekte auch steuert. Ich selber bin beispielsweise auch Schirmherr der Kampagne Bund statt Blau, die jedes Jahr auch aufs Neue aufgelegt wird. Und wir gehen natürlich an Schlüsselpersonen, die Einfluss auf Kinder und Jugendliche haben. Also LehrerInnen sind da natürlich ein wichtiger Faktor.
Aus der Sicht von Karin Heller und Rainer Thomasius reicht es aber nicht aus, was an deutschen Schulen an Drogenprävention geschieht.
Das ist zu theoretisch. Ich finde immer am besten oder ziemlich gut erreichen, dass Leute, die natürlich selber dieses Schicksal vielleicht auch hatten, das heißt, die selber schon mal Drogen genommen haben, die wissen ganz genau, wovon sie reden, die können das am besten vermitteln.
Prävention ist ein sehr weit gestecktes Feld. Wir unterscheiden die verhaltensbezogenen Ansätze von der Verhältnisprävention. Verhaltensprävention bedeutet, wir versuchen mit präventiven Ansätzen unmittelbar auf das Verhalten einzelner Personen einzuwirken. Da geht es beispielsweise in familienbasierten oder schulbasierten Präventionsansätzen darum, bei Kindern und Jugendlichen möglichst früh Fertigkeiten der Stressregulation, der Emotionsregulation zu vermitteln, zwischenmenschliche Fertigkeiten, soziale Kompetenz zu vermitteln, Kompetenzen in der Face-to-Face-Kommunikation. Wir wissen, solche Ansätze sind ausgesprochen effektiv, nur leider, sie werden viel zu selten genutzt und konsequent dann auch im Schulsystem umgesetzt.
Die Eltern von A. litten so unter der Sucht ihres Sohnes, dass sie ihn aus dem Haus zu werfen drohten, wenn er keine Therapie mache. A. ließ sich tatsächlich darauf ein.
Es kippte zum Positiven, als er aus dem Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus nach Hause kam und voller Eindrücke war von den Kranken dort. Und ich glaube, da war er dann schon motiviert, sein Leben doch noch irgendwie anders auf die Reihe zu bekommen. Nur dann kam ja auch Corona. Und dann war Lockdown und da blieb die Zeit still und er konnte nicht arbeiten, er konnte ja gar nichts machen, wie wir alle.
A. rutschte wieder in die Sucht. Etwa 10 Monate nach der Entgiftung starb er. Laut Obduktionsbefund fanden sich Opiate, Codein, Morphin, Cotinin, Koffein, Paracetamol, Noskapin, Mekopin und andere Substanzen in seinem Körper.
Also Langeweile und im weitesten Sinne Krisenbewältigung, ja, oder Bewältigungsstrategien für unangenehme Empfindungen. Das ist häufig der Punkt bei denjenigen, die es jetzt gesteigert haben.
Wie andere auch fiel A. in seiner Krise in frühere Verhaltensmuster zurück, wusste sie nicht anders zu bewältigen, als Drogen zu nehmen. Obwohl nach der Einschätzung von Felix Betzler, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Berliner Charité, während der Pandemie der Konsum von Partydrogen insgesamt zurückgeht, einfach deshalb, weil kaum noch Partys gefeiert werden. Der Suchtdruck wurde offenbar auch für Kevin Jülich in einer Krisensituation zu stark. Obwohl er durch die Arbeit in der Neu-Isenburger Bäckerei seiner Mutter Geld verdiente, reichte es ihm nicht aus. Melanie Civale.
Es hat immer gefehlt. Ja, es war immer alles wieder weg. Und dann kam er wieder. Kannst du noch mal Geld geben, Mama? Ja. Ob er da schon was gemacht hat oder Geld für Drogen ausgegeben hat, also vom Verhalten her würde ich jetzt mal nein sagen. Er hat zu mir gesagt, Mama, ich bin 27, ich weiß, du machst dir Sorgen, aber du brauchst dir um mich keine Sorgen machen. Seine Worte waren noch, ich müsste loslassen. weil er wäre erwachsen und er wüsste, was er tut.
2-3 Tage vor seinem Tod hörte Melanie Civale von ihrer Tochter Steffi:
Mama, hast du das mitbekommen? Die Fabi, seine damalige Freundin, hat mir erzählt, Kevin hätte Heroin genommen. Hab's das nicht dein Ernst, Steffi?
Nach einem gescheiterten Versuch, von den Drogen loszukommen, entschloss sich Kevin am Vorabend seines Todes, am 23. August 2019, erneut ins Bürgerhospital Frankfurt zur Entgiftung zu gehen.
Bis circa 20 Uhr haben wir uns unterhalten. Er war dann auch noch mal im Garten draußen, mit den Hunden gespielt. Hat dann sich noch eine Dose Bier geholt. Also ich hatte dann um 21 Uhr, hatte ich der Fabi nochmal geschrieben, sag dem Kevin, also ich habe einen langen Text geschrieben, ich habe gesagt, ich weiß, ich muss loslassen, aber ich werde immer deine Mama bleiben. Pass auf dich auf, ich habe dich lieb und du wirst das morgen schaffen. Da hat die Fabi nur geschrieben, Melli, der schläft. Ich weiß nicht, ob das noch von den Wirkungen von den Tabletten ist, er ist auf jeden Fall total platt.
Am folgenden Morgen, am 23. August 2019, stand Melanie Civale um 6 Uhr in der Bäckerei in Neu-Isenburg.
Kurz vor 7 haben auf einmal alle Telefone geklingelt. Meine Tochter, die Steffi, hatte mich dann erreicht und sagte, Mama, bitte fahr ganz schnell nach Hause. Der Kevin atmet nicht mehr.
Seine Verlobte hatte Kevin leblos im Bett gefunden. Er wurde lange vom Notarzt reanimiert und in die Klinik nach Hanau gebracht. Die Ärzte kämpfen um sein Leben.
Also ich als Mutter muss dazu sagen, ich habe das gespürt, dass mein Sohn das nicht schafft.
Mit seiner Intoxikation kam für Kevin Jülich jede Therapie und ärztliche Hilfe zu spät. Aber einige Süchtige könnten vor dem Tod bewahrt werden.
Mir ist ehrlicherweise wichtig, dass wir neben Prävention und Aufklärung gerade auch Süchtigen, die ja schwer krank sind, die helfende Hand bieten. Und die Schadensminimierung ist genau das, weil sie Leben rettet.
Daniela Ludwig, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, wirkt während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 darauf ein, dass die Schadensminimierung in der neuen europaweiten Drogenstrategie 2021 bis 2025 stärker in den Fokus rückt.
Das eine ist das Naloxon-Nasenspray, das eingesetzt wird bei einer Überdosierung und das tatsächlich sozusagen den Herzstillstand vermeiden kann, wenn es zu einer Überdosierung kommt. Klassischer Fall von Schadensminimierung. Der zweite große Punkt, der in nicht wenigen Bundesländern auch umgesetzt wird, sind sogenannte Drogenkonsumräume. Das sind Räume, wo Schwersüchtige, die zum großen Teil auch nur obdachlos sind, mit sauberen Spritzen konsumieren können.
Kai Klose, hessischer Sozial- und Integrationsminister.
Viele dieser Todesfälle oder auch viele der schweren gesundheitlichen Schäden kommen daraus, dass diese Substanzen illegal sind. Das heißt, es gibt keine Qualitätskontrollen für diese Substanzen und sie werden unter unhygienischen Bedingungen konsumiert. Und das war ja genau der Erfolg wiederum des Frankfurter Weges, zu sagen, diese unhygienischen Bedingungen können und wollen wir abstellen.
In Deutschland stehen derzeit 25 stationäre Konsumräume sowie 3 Drogenkonsummobile in 8 Bundesländern zur Verfügung. In Nordrhein-Westfalen 12, in Hessen allein 4 in Frankfurt. In Bayern kein einziger. Drogentote 2018 in Hessen 85, in Bayern 235.
In den sogenannten Druckräumen können Abhängige ihre Drogen unter hygienischen Bedingungen konsumieren und im Rahmen der Substitutionstherapie Methadon anstelle von Heroin einnehmen.
In Hessen mit seinen Konsumräumen und seinem, sagen wir mal, progressiven Weg im Umgang mit diesen Drogen ist die Zahl der Toten niedriger als im sehr repressiven Bayern. Und das zeigt eigentlich, wohin die Reise gehen muss. Denn die Menschen, die hochgradig abhängig sind von diesen Substanzen, die brauchen Hilfe, sie brauchen Aussteigerprogramme, sie brauchen Substitute, sie brauchen vor allem dann auch Möglichkeiten, unter halbwegs hygienischen Bedingungen ihre Droge zu konsumieren, solange sie eben nicht davon losgekommen sind. Und das gibt uns wiederum ja auch immer eine Möglichkeit, auf sie einzuwirken.
Im Oktober 2020 gehen der Suchtforscher Heino Stöver, der Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, kurz Akzept e.V., und die Deutsche AIDS-Hilfe noch weiter. Im 7. alternativen Drogenbericht fordern sie die Änderung der deutschen Drogenpolitik. Schützen statt bestrafen, lautet ihr Motto. Eine staatlich regulierte Abgabe aller Drogen, je nach Substanz über Fachgeschäfte oder das Medizinsystem, ermögliche ihrer Ansicht nach Qualitätskontrollen und gehöre unbedingt zur Schadensminimierung.
Die staatlich regulierte Abgabe von bisher illegalen Substanzen kann kriminellen Drogenhandel reduzieren, Menschen vor den Gefahren der Illegalität bewahren und Jugend- und Verbraucherschutz ermöglichen.
Nach wie vor wird die Drogenpolitik bestimmt von der Drogenkonvention der UN aus dem Jahr 1961. Nach wie vor ist die Antwort auf Suchtprobleme: Drogenbesitz ist eine Straftat, ungeachtet dessen, dass Sucht vom Bundesgerichtshof als Krankheit anerkannt ist. In den letzten Jahren haben Uruguay, Kanada oder auch 16 US-Bundesstaaten, zuletzt New York, Cannabis ab 21 Jahren für den Eigengebrauch erlaubt. Hierzulande heißt es dagegen im § 29 des deutschen Betäubungsmittelgesetzes im Artikel 1 immer noch:
Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer erstens Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie ohne Handel zu treiben einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft.
Die Eltern von A. versuchten dagegen, ihren Sohn von der Sucht abzubringen, indem sie ihm starke Grenzen setzten. Sie duldeten keine Drogen oder Drogenutensilien im Haus. Dabei gingen sie sogar so weit, den eigenen Sohn anzuzeigen. Der Vater?
Nach ein paar Wochen bekam er dann ein Verfahren vor einem Richter. Und im Prinzip war die Konsequenz die nämlich, dass er zur Therapie musste. Und 2-mal zur Drogenberatung. Das ist natürlich zu wenig. Ich denke mal, solange da keine Krankheitseinsicht ist, muss man schon ein bisschen Druck aufbauen und eine Therapie so ein bisschen verpflichtend machen. Denke ich mal. Also so völlig auf freiwilliger Basis nur, funktioniert offensichtlich auch nicht.
Wie der Vater von A. sind auch alle anderen Eltern der hier zu Wort kommenden jungen Drogentoten gegen die Legalisierung von Cannabis.
Ich kann verzweifelte Eltern verstehen, die gerne die harte Hand des Gesetzes noch mal stärker herausarbeiten wollen, gar keine Frage.
Suchtforscher Heino Stöver.
Aber man muss ja auch sehen, dass diese Politik, die wir seit 40, 50 Jahren gegenüber Cannabis und anderen Substanzen geführt haben, zu keinem Erfolg geführt haben, sondern es führt dazu, dass wir etwa 350.000 sogenannte Rauschgiftdelikte haben von annähernd 300.000 Menschen. Und der allergrößte Teil, über 80%, bezieht sich auf sogenannte konsumnahe Delikte. Das heißt, es geht hier um Grammbereiche, die zum Eigenbedarf bestimmt sind und vom Gesetzgeber auch so gesehen werden und später auch die Verfahren, jedenfalls bei Ersttäterschaft, ziemlich sicher einstellen.
Im § 31a sagt das Betäubungsmittelgesetz im Artikel 1:
Die Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung absehen, wenn der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder besitzt.
Die Länder regeln unterschiedlich, was unter geringer Menge an Cannabis zu verstehen ist. In Hessen sind es etwa maximal 6, in Nordrhein-Westfalen bis zu 10, in Berlin sogar bis zu 15 Gramm. Die politischen Parteien, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke, sprechen sich auf Bundesebene für eine Legalisierung von Cannabis aus. Die Debatte wird zum Thema der Bundestagswahl im September 2021.
Suchtforscher Heino Stöver.
Wir behandeln Cannabis ähnlich wie Heroin in der gleichen Anlage des Betäubungsmittelgesetzes und tun so, als wäre es gleich gefährlich. Und da haben andere Länder in Europa schon andere Gesetzesrahmenbedingungen geschaffen, die einen legalen Zugang zu Cannabis ermöglichen.
2001 hat Portugal beim Umgang mit Rauschgiftkonsumenten einen eigenen Weg eingeschlagen und den begrenzten Konsum, auch harter Drogen wie Heroin, entkriminalisiert, aber nicht legalisiert. Wer Drogen in kleinen Mengen besitzt und konsumiert, macht sich einer Ordnungswidrigkeit und keiner Straftat schuldig. Er wird als Patient und nicht als Straftäter angesehen. Die Maßnahmen sind erfolgreich. Seither gingen die HIV-Neuinfektionen um 95% und die Todesfälle durch Überdosierung um 85% zurück.
Dieses Entkriminalisierungsmodell bei Cannabis hat meine hohe Sympathie. Warum? Weil es etwas sehr Schlaues tut. Es bestraft eben nicht den Erstkonsumenten, wohlgemerkt. Wenn ich mit so einem Erstkonsumenten ins Gespräch komme, hat das in der Tat mehr Wert, als wenn ich ihm ein strafrechtliches Verfahren sozusagen überziehe.
Meint die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig.
Allerdings nicht im Hinblick auf härtere Drogen, das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Bei Heroin, müssen wir wissen, kann ein Schuss tödlich sein.
Dr. Med-Felix Betzler ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er leitet die AG Recreational Drugs an der Berliner Charité.
Ich aus meiner ärztlichen Perspektive kann eben sagen, dass ich das ebenso bedauere, wie es derzeit geregelt ist, weil die Substanzen ja nicht nur ein Schädigungspotenzial haben, sondern auch ein therapeutisches Potenzial teilweise.
Am 4. Mai 2016 beschloss die Bundesregierung das Cannabis als Medizingesetz. Am 10.03.2017 trat es in Kraft und brachte unter anderem folgende Änderungen.
THC-haltige standardisierte Medikamente, Cannabisblüten, Cannabisextrakte, Dronabinol sowie Nabilon werden verschreibungsfähige Medikamente.
THC ist die Abkürzung für Tetrahydrocannabinol, der psychoaktivste Wirkstoff der Pflanze. Nabilon ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der synthetischen Cannabinoide. Im Mai 2021 veröffentlicht Heino Stöver mit anderen Wissenschaftlern, Ärzten und Politikern ein Positionspapier mit dem Titel Cannabis als Medizin. Mehr als 4 Jahre nach Inkrafttreten des Cannabis als Medizingesetzes fällt ihre Bilanz gemischt aus.
Nach wie vor haben zahlreiche PatientInnen keinen legalen Zugang zu einer Behandlung mit cannabisbasierten Medikamenten. Selbst wenn hierfür ärztlicherseits eine Indikation gestellt wurde. Mehr noch, diese PatientInnen werden auch heute noch kriminalisiert, wenn sie die einzige ihnen offenstehende Alternative einer Selbsttherapie mit Straßencannabis wählen. Diese Praxis kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. Denn das Betäubungsmittelgesetz wurde geschaffen, um Menschen vor gesundheitlichen Schäden durch Betäubungsmittel zu schützen. Nicht hingegen, um kranke Menschen durch strafrechtliche Maßnahmen zu schädigen.
Andere Wissenschaftler wie Rainer Thomasius erachten die deutsche Cannabispolitik für gut und sind strikt gegen die Legalisierung. Auch nicht zu medizinischen Zwecken. Für den Suchtexperten gibt es kaum Belege für eine Wirksamkeit von Cannabis in dieser Hinsicht. Die Gefahr der Abhängigkeit sei dagegen sehr groß. Cannabis sei im Gegensatz zu LSD oder Heroin eine weiche, aber heute keine harmlose Droge mehr.
Cannabis ist nicht mehr 3-4%iges THC, wie hier bei uns in Deutschland in den 70er Jahren, sondern ist ein hochpotentes Rauschmittel mittlerweile.
Genau aus diesem Grund ist für Kai Klose, den hessischen Sozial- und Integrationsminister, die von Heino Stöver und Verbänden der Drogenhilfe geforderte staatlich regulierte Abgabe notwendig.
Wenn ich Cannabis in einer staatlichen Struktur verkaufe, dann auch mit einem kontrollierten THC-Gehalt und allem, was dazugehört, habe ich die Kontrolle darüber, was da geschieht. Und da gibt es ja dann auch klare Auflagen, die müssen erfüllt werden, die werden kontrolliert durch den Staat. Ich glaube, dass das ein wesentlich aufgeklärterer Weg wäre, um mit dem Thema umzugehen.
Neben der staatlich regulierten Abgabe von Drogen sieht der Suchtforscher Heino Stöver noch eine weitere Möglichkeit, Drogentode zu vermeiden. Das Drug-Checking. Wenn man schon die Substanz nicht sauber und qualitätsüberprüft anbieten könne, dann sei das doch immerhin Plan B.
Mit dem wir Konsumierenden ein Signal geben können, Vorsicht oder bitte mach dies oder jenes. Und es sind gerade Substanzen im Umlauf, die einen hohen Reinheitsgehalt haben und so weiter. Also wir können Warnungen aussprechen.
Drug-Checking wird seit vielen Jahren unter anderem in Österreich, Spanien, Frankreich und in der Schweiz praktiziert. Bei dem Verfahren können Konsumenten ihre Drogen auf gefährliche Beimischungen oder zu hohe Dosierungen chemisch analysieren lassen, was Risiken einer Überdosierung vermindert. Die Analyse ist gekoppelt mit einem Beratungsgespräch über die Folgen des Drogenkonsums. Facharzt Felix Betzler erläutert die beiden Methoden, Drug-Checking durchzuführen.
Bei dem mobilen Drug-Checking, das kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen. Da gibt es ein Testmobil sozusagen, was auf die jeweiligen Festivals fährt oder in dem Club errichtet wird. Und dann kann man sozusagen direkt dort dann das, was man erwirbt oder vorhat zu konsumieren, dann testen lassen. Man bekommt nach einer halben Stunde, Stunde oder wie lange auch die Wartezeiten sind, das Ergebnis und das begleitende Informationsgespräch. Bei dem stationären Drug-Checking ist es so, dass die Substanz in einer Drogenberatungsstelle abgegeben werden kann. Das wird dann eingeschickt, analysiert und nach wenigen Tagen kann man dann eben die Ergebnisse bekommen und auch da dann das begleitende Informationsgespräch.
Bei Partygängern stellt man sich vor, sie würden Drogen spontan zu sich nehmen. Würden Sie das stationäre Drug-Checking überhaupt in Anspruch nehmen?
Interessanterweise zeigen aber unsere Ergebnisse, dass tatsächlich die Mehrheit der KonsumentInnen die Substanz nicht im Club oder auf dem Festival erwirbt, sondern schon vorher. Und das spricht eben auch nochmal dafür, dass nicht nur das mobile, sondern auch das stationäre Drug-Checking durchaus Sinn ergibt und auch durchaus frequentiert werden würde.
Rainer Thomasius vom Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf.
Ich bin kein Freund des Drug-Checkings. Die wissenschaftliche Evidenz ist ausgesprochen schwach. Wir wissen nicht, hat das Drug-Checking einen prospektiven, präventiven Effekt. Das heißt, wirkt sich Drug-Checking, wenn mal eine Substanz analysiert wurde, tatsächlich mittelfristig und langfristig im erwünschten Sinne auf das Konsummuster der betreffenden Konsumenten aus? Diese Frage ist wissenschaftlich kaum evaluiert worden. Ein weiteres Problem ist, dass Konsumenten ja nur im Ausnahmefall die Substanz einnehmen, die sie zum Drug-Checking abgegeben haben. Die Regel ist vielmehr der Mischkonsum. Das Drug-Checking kann ihnen aber keinerlei Aussagen darüber machen, wie die Kombination der untersuchten Substanz mit anderen Substanzen, die gleichzeitig eingenommen werden, sich körperlich auswirkt.
Felix Betzler hat mit der Recreational Drugs AG der Charité im Jahr 2018 eine Studie unter Berliner Partygängern durchgeführt.
Wir haben ja schon seit Jahren diese Diskussion über Drug-Checking in Deutschland. Ich verstehe beide Seiten, ich bin aber sehr datenhörig. Also ich höre eben auf die Studien und die Daten, die es dazu gibt. Die gibt es für die eine Seite und nicht für die andere. Und deswegen bin ich auch entsprechend Befürworter des Drug-Checkings aufgrund der Datenlage. Wir sehen nämlich, dass das Drug-Checking an sich eine sehr, sehr hohe Akzeptanz hat in der Szene. Das haben wir herausgefunden. Und dass die User ihren Konsum durchaus ausrichten würden an den Ergebnissen des Drug-Checkings in einer sehr sinnvollen Art und Weise. Also die Datenlage ist da sehr, sehr klar. Und mir persönlich fehlt da das Verständnis, warum es in Deutschland eben nicht umgesetzt werden kann.
Bundesrat, Drucksache 643/1/20. Empfehlungen der Ausschüsse zur 997. Sitzung des Bundesrates am 27. November 2020.
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes.
Auf der politischen Ebene versucht das Land Hessen im Bundesrat eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes durchzubringen, um einen Modellversuch beim Drug-Checking zu ermöglichen. Bei der Bundesratssitzung am 27. November 2020 ist die hessische Initiative jedoch von der Tagesordnung abgesetzt. Kai Klose.
Wir hatten sie in einer ersten Lesung im Bundesrat. Ich war auch persönlich da, um sie vorzustellen. Es hat sich dann in den weiteren Beratungen in den Ausschüssen herausgestellt, dass wahrscheinlich keine Mehrheit erreichbar gewesen wäre für diesen Antrag. Und die Folge wäre dann gewesen, dass er abgelehnt wird und damit in der Versenkung verschwindet. Wir haben uns deshalb entschieden, ihn sozusagen auf Eis zu legen und die Zeit zu nutzen, um auch mit anderen Ländern ins Gespräch zu gehen und zu schauen, ob wir durch Überzeugung weitere Länder dafür gewinnen können, diesen Antrag zu unterstützen. Und dann können wir ihn formal auch sozusagen wieder aufleben lassen.
Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte blockiert bisher jeden Versuch eines Drug-Checking-Modellprojektes mit Verweis auf das deutsche Betäubungsmittelgesetz. So kämpft das Land Hessen auch auf juristischer Ebene weiter für den Einsatz des Drug-Checkings, zumindest zu Forschungszwecken.
Deshalb haben wir die Hochschule Koblenz, die ja für uns dieses Konzept auch erstellt hat, auch dabei unterstützt und unterstützen sie auch weiter, zu klagen gegen die Ablehnung unseres Antrags beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und schauen können, was für Möglichkeiten sehen wir, wie kann man das genau aufziehen. Das heißt ja noch nicht mal, dass man es direkt auf die Straße gebracht hat, das ist noch die Vorstufe, aber schon diese Vorstufe wird uns im Moment verwehrt und das ist kein guter Weg, wenn man vor allem die Konsumentinnen und Konsumenten im Blick hat.
Das Verfahren vor dem Kölner Verwaltungsgericht läuft noch. Ausgang offen. Klar ist jedoch, wenn nicht mit Drogen geforscht werden darf, kann auch die von Rainer Thomasius geforderte wissenschaftliche Aussagekraft über ein Drug-Checking nicht zustande kommen. Die Chance wird vertan, das ein oder andere Menschenleben zu retten. Karin Heller.
Drug-Checking. Ich habe mir die Frage gestellt, wäre hätte der dieses Hilfsangebot in Anspruch genommen? Ich kann das weder bejahen noch verneinen. Ich weiß es nicht. Aber es gibt Leute, die das machen und die das in Anspruch nehmen. Und für jeden, der das macht, ist das vielleicht hilfreich. Und wenn vielleicht gewusst hätte, was in diesen Legal Highs tatsächlich drin ist oder in welcher Konzentration, dann wäre ihm das vielleicht erspart geblieben.
Die Eltern der jungen Drogentoten suchten immer wieder das Gespräch, versuchten es mit Nachsicht und Strenge, dennoch verloren sie ihre süchtigen Kinder an die Drogen. Die Macht der Sucht war stärker.
Ich habe einfach gesehen, was da passiert und ich konnte es nicht aufhalten. Ja, und ich habe wirklich alle Register gezogen. Ich bin zu jedem Jugendpsychologen, zu jedem Amt, zum Amtsgericht, zum Jugendamt, Jugend- und Beratungsstelle der Polizei, Schulpsychologen. Ich habe mir alles ins Boot geholt, was nur irgend möglich war. Es hat nicht funktioniert. Nichts von dem hat wirklich geholfen. Und zum Teil würde ich sagen auch deshalb, weil die Mühlen der Bürokratie natürlich sehr langsam mahlen. Das ist einfach so. Wenn man irgendeine Hilfe installieren wollte, dann hieß es erstmal, füllen Sie mal bitte diesen Antrag aus.
Ihre Kinder konnte das Netz der deutschen Drogenpolitik nicht auffangen. An deren Tod zerbrechen die Eltern. Sie bleiben mit Fragen und Schuldgefühlen zurück.
Das Leben verliert wirklich jeden Sinn. Denn es ist einfach so, ja, unsere Kinder sind für uns ja schon der Sinn des Lebens. Also man fällt in einen wirklich tiefen Abgrund und versteht, ich habe lange Zeit gar nichts verstanden. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was los ist. Ich wusste nicht, was ich hier eigentlich noch mache. Ich wusste nicht, was ich auf dieser Welt noch soll.
aber ich habe 10 Jahre, wo ich ja, keine Freude hatte. Wo ich ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich Freude hatte. Ich habe immer gesagt, das muss wehtun, das muss wehtun.
Ja, seitdem ist mein Leben nicht mehr, wie es vorher war. Zu viele Fragen. Warum? Weshalb? Wieso mein Sohn? Warum konnte man ihm nicht helfen? Was hat er alles genommen? Warum hat er das genommen? Damit werde ich leben müssen, mit diesen ganzen Fragen.
Oftmals ist es so, nicht immer. Aber oftmals ist es, wenn jemand hört, ah, an Drogen gestorben, ach, was ist denn da schiefgelaufen? Ne? Was war denn da nicht richtig? Was stimmt in dem Elternhaus nicht oder so? Und mein Sohn war doch nicht nur die Drogen, ja. Mein Sohn war eine eigenständige Persönlichkeit. Und ich muss sagen, ich bin auch wahnsinnig stolz auf ihn. Ich bin stolz, dass er mein Sohn ist und ich liebe ihn über alles. Und das wird sich niemals ändern. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ja, und da hat auch niemand das Recht, drüber zu urteilen. Ne?
Am nördlichen Rand des hessischen Hadamar, oben auf dem Herzenberg, besuchen Melanie Civale und ihre Tochter Steffi jeden Tag den Friedhof.
Hier ist unser Kevin. Ja, hier ist Kevin begraben. Ja, viele Kerzen stehen hier, viele Engel, Bilder vom Kevin, 2 verschiedene, ja, wo er ziemlich glücklich drauf aussieht. Seine Freiheitsstatue, die hat sein Vater ihm aus Amerika mitgebracht. Herzen, Narzissen, Primeln, ja, und viele Lichter halt und Herzchen.
Jetzt ist noch ein Holzkreuz da, da ist Geburts- und Todesjahr und Only God can judge me.
Das war sein Spruch, nur Gott kann ihn richten. Das hatte er sich auch tätowiert gehabt. Keiner kann über ihn richten, nur der liebe Gott.
Die Macht der Sucht. Junge Drogentote und die deutsche Drogenpolitik. Ein Feature von Egon Koch. Es sprachen Ingrid Elsigay, Cedric Cavator, Melanie Straub und Uwe Zerwer. Ton und Technik Melanie Inden. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karwig. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2021.